weil es einfach so gut wie nie herstellbar ist. Ja, man kann nicht irgendwas machen und sagen, ich produziere jetzt 100 Tonnen CO2 dadurch. Das ist aber alles überhaupt kein Problem, weil ich pflanze da ein paar Bäumchen und deswegen ist das jetzt klimaneutral, das Produkt, und man kann alles so weitermachen wie vorher.
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen
Oliver Kuschel
wollen wir heute herausfinden, was geschieht, wenn ein Climate-Tech-Startup und ein Energieunternehmen echte Wirkung entfalten wollen und nicht nur schöne Bilder. Mit unseren Gästen sprechen wir über Klimaschutz im deutschen Wald, die Chancen, Fallstricke von CO2-Kompensation und die Kunst, Mission Drift und Greenwashing zu vermeiden. Ein Gespräch über neue Wege, alte Probleme und den Mut, Verantwortung neu zu denken.
Ja, und ich stelle gerne unseren ersten Gast der heutigen Aufnahme vor. Und während manche Menschen glauben, dass Zukunft nur geschieht und man müsse sie nur verwalten, gibt es eben auch andere, die glauben, dass die Zukunft auch aktiv gestaltet werden kann und das mutig, anpackend und basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und zu dieser zweiten Gruppe gehört eindeutig unser erster Gast, den ich gern vorstelle. Das ist nämlich Frau Dr. Gesa Biermann. Sie ist promovierte Umweltökonomin und interessiert sich insbesondere dafür, wie Märkte funktionieren und wie man diese für einen aktiven Klima- und Naturschutz nutzen kann. Und ich habe jetzt mal ein Zitat von Bill Clinton entliehen. It's the forest, stupid. Ne? Vielleicht passt das auch sehr gut zu dem, was ihr macht. Gesa, wirst du später noch was zu sagen. Mit ihrem Startup Pina Earth stellt sie den Umbau bestehender heimischer Waldmonokulturen in strukturreiche und klimaresilientere Mischwälder vor, und dies mit Hilfe von neuesten digitalen Technologien. Und wie sie darauf gekommen ist und wie das genau funktioniert und wie ihre Sicht auf die Gestaltung der Zukunft unserer Wälder aussieht, dazu wird sie uns heute Rede und Antwort stehen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, liebe Gesa. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Oliver, auch für die schöne Vorstellung. Ich freue mich sehr über die Einladung zu dem Podcast.
Ja, es gibt Menschen, die Brücken bauen, nicht nur Ideen, sondern ganze Welten verknüpfen. Startups mit Konzernen, Nachhaltigkeit mit wirtschaftlicher Realität, Innovation mit gesellschaftlicher Verantwortung. Unser zweiter Gast ist einer davon. Ich kenne ihn schon seit 2017. Seinerzeit hatten wir die hohe Ambition, den Mittelstand den Strukturwandel fit zu machen. Damals war er noch Projektleiter beim Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Kurz CSCP. Und das Ganze war 2017, ja, kurz vor der weltweiten Grassroot-Bewegung Fridays for Future, also mit wenig Erfolg beschieden. Das hat sich geändert, er ist dran geblieben, trotz dieser Rückschläge, lässt nicht los und hat einen bedeutenden Wechsel jetzt vorgenommen vor einigen Jahren, nämlich in die Unternehmenswelt, also auf die andere Seite der Macht. Hier hat er die Verantwortung für CSR-Aktivitäten übernommen und bleibt aber bei der immer gleichen Überzeugung, Transformation kann nur kooperativ gelingen, mit Unternehmen, die neue Rollen annehmen und neue Perspektiven schaffen. Ja, heute bringt er und verknüpft er Innovation, Klimaschutz und Unternehmergeist. Ja, freut euch mit uns auf Patrick Bottermann, CSR-Leiter von Yellow.
Ganz herzlichen Dank für die Vorstellung, Dirk. Das ist ein schöner Überblick über die Geschichte unseres Kennenlernens gewesen.
Ja, sehr schön. Dann springen wir rein und starten mit dir, Gesa. Ich habe mich natürlich schlau gemacht, wie man das so tut, ne? Über deinen Lebenslauf. Guck auf LinkedIn und da steht, das ist mir als erstes aufgefallen, weil das natürlich dein frühester Eintrag da ist, dass du dich mit der Modewelt, ne, mit bayerischem Fashion-Chic mal befasst hast und dann auch ein Startup gegründet hast und dann rausgegangen bist. Und dann warst du Beraterin für das Thema Social Entrepreneurship. Das ist natürlich unser Leib- und Magenthema. In die universitäre Welt dann mal abgetaucht, auch arbeitsmäßig, LMU, TUM, also TU München. Und dann sich eines Guten besonnen und in den Wald abgetaucht. Wie kommt man jetzt von bayerischen Mode Schick zum Wald, zum deutschen Wald? Das musst du uns erklären.
Ja, das mache ich gerne. Wie du schon richtig gesagt hast, habe ich schon einige, würde ich sagen, Exkursionen in verschiedenste Themenbereiche gemacht. Aber da gibt es ja auch ein schönes Zitat zu, wenn man zurückschaut, dann ergibt sich da doch irgendwie ein roter Faden und es hat alles so Sinn gemacht und man hat viel aus diesen Stationen gelernt. Mittlerweile bin ich tatsächlich auch schon seit über 10 Jahren im Nachhaltigkeitsbereich aktiv. Angefangen hat es mit meinem Studium an der Technischen Uni München, wie du schon gesagt hast, im nachhaltigen Ressourcenmanagement. Ich habe dort explizit Schwerpunkte gewählt, die, würde ich sagen, sehr nah am Doing sind für den universitären Kontext, also Landwirtschaft, Bodenkunde, Wassermanagement. Das war sehr praktisch angelegt. Wir haben Exkursionen gemacht, sind in den Wald gefahren, haben dort Bodenprofile analysiert, direkt mit Landwirten gesprochen und das hat mir alles sehr gut gefallen. Bin dann noch einmal kurz in die Strategieberatung abgebogen und habe mich dann aber entschieden, ans CDTM zu gehen, Center for Digital Technology and Management. Das ist ein recht kleines Institut, hat aber tatsächlich in Bezug auf das Verhältnis zwischen Leuten, die dort ausgebildet wurden und sogenannten Unicorn-Startups, das ja, beste Ratio weltweit tatsächlich. Und was das für ein Institut ist, es ist ein Forschungs- und Lehrinstitut eben genau an der Schnittstelle von Unternehmertum und digitalen Technologien. Dort war ich 4 Jahre Teil des Management-Teams und habe eben parallel promoviert zu nachhaltiger Ernährung, wiederum an der LMU. Und während dieser Zeit, dieser 4 Jahre, auch meinen jetzigen Mitgründer kennengelernt. Er ist Softwareentwickler und ich komme eben aus einem ganz anderen Bereich. Und das ist eigentlich auch so Ziel des Instituts, des CDTMs, Leute mit sehr diversen Hintergründen zusammenzubringen, um zu gucken, ob da nicht dann vielleicht neue Ideen draus entstehen. Es muss nicht immer ein Startup sein. Es kann auch sein, dass man danach was in Politik oder großen Unternehmen verändert. Aber eben dieses, würde ich sagen, unternehmerische Mindset mitgibt. Genau. Und was ich eben gemerkt habe über die Zeit in dem Themenbereich, sage ich mal, Nachhaltigkeit ganz groß gesprochen, das mich immer interessiert hat, wie können wir denn diese Probleme sozial, ökologisch wirklich skalierbar lösen? Und Technologie spielt dann immer schnell eine große Rolle und Skalierbarkeit einfach nicht nur, weil es irgendwie auch oft ein Buzzword ist, sondern weil uns ehrlicherweise die Zeit davon rennt. Und deswegen dachte ich mir, okay, wir müssen hier einfach gucken, wie wir schnell was bewegt bekommen. Und genau dafür habe ich Pina Earth mit ausgegründet. Jetzt beschäftigt uns das Thema Wald, wie wir gesunden Wald in Deutschland und Europa schaffen können. Und genau, wie du gesagt hast, ist es tatsächlich nicht meine erste Ausgründung. Davor war ich einmal während des Bachelors im Modebereich tätig, habe ein Unternehmen gegründet und verkauft mit einer Freundin damals, meiner Mitgründerin. Und danach bei 180 Degrees Consulting den Münchner Standort mitgegründet. Das ist eben die soziale studentische Beratung. Und ich glaube, wenn man mal so ein bisschen einen Fuß im Unternehmerischen hat, das lässt dann irgendwie nicht mehr so ganz los, wenn man gemerkt hat, man kann einfach Sachen machen und gucken, wann einem jemand auffällt. Genau.
Sehr, 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 sehr spannend. Dein Wechsel, deine Transformation, Patrick, war ja nicht minder herausfordernd. Es war quasi ein Sektorenwechsel, also vom dritten Sektor bist du in den ersten Sektor gewechselt, in die Welt der Wirtschaft. Das ist nicht selbstverständlich und es ist sicherlich auch hochinteressant für unsere Zuhörenden zu erfahren, was dich bewogen hat, diesen Schritt vorzunehmen, was du dort bewirken willst und wo du vielleicht aber auch mögliche Hindernisse siehst. Was sind deine ersten Erfahrungen in den ersten 2 Jahren?
Ja, vielen Dank, Dirk. Das ist eine ständig andauernde Transformation, glaube ich. Da, wo ich vorher gearbeitet habe, der komplizierte Name, runtergebrochen auf die 4 Buchstaben CSCP. Da war ich ja sowieso schon am Schnittpunkt zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft und habe gelernt, dass alle drei Teile eigentlich wertvoll und notwendig sind, um Ziele zu erreichen, die uns als Gesellschaft generell wichtig sein müssen. Ja, ob wir über den Klimawandel reden, ob wir über soziale Herausforderungen reden. Und das war eigentlich so mein Training, die langen Jahre, die ich dort verbracht habe, um genau diese Brücken und ja Wege kennenzulernen, zu beschreiten, teilweise auch zu bauen, um gegenseitiges Verständnis einerseits zu erreichen und dann gemeinsam zu schauen, welche Ziele kann man sich gemeinsam setzen und wie kommt man gemeinsam ins Tun? Das ist das, was Gesa gerade sagte. Einfach mal machen, bis einer einen aufhält. Auch das habe ich kultivieren dürfen in dieser Zeit. Und jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber Yellowstrom ist das eigentlich eine Art und Weise des Arbeitens, die ich da bis zum gewissen Grad fortsetzen kann. Natürlich ab und zu mit anderen Vorzeichen und in einem stark wirtschaftlich ausgerichteten Kontext. Aber als Teil der Energiewende, und das ist ja in sich selber ein transformatives Momentum, vielleicht das größte, dass unsere industrielle wirtschaftliche Entwicklung gerade erfährt, mit allen Herausforderungen und Möglichkeiten, die damit einhergehen. Und das ist sehr spannend. Und das war eigentlich auch der Hauptgrund für mich zu sagen, so, jetzt probiere ich diese Art und Weise zusammen, kollaborativ Ziele zu definieren und auch zu verfolgen, mal im rein wirtschaftlichen Kontext in so einem spannenden Bereich auch.
Und jetzt ist Yellow ja nicht, ja, ich sag mal, ein ganz normaler Energieversorger, sondern wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ja entstanden zur Zeit der Liberalisierung des Strommarktes, ne, Ende des letzten Jahrtausends irgendwie oder Anfang dieses, also schon irgendwie 25 Jahre her. Und ihr habt ja doch dann auch eine stetige Entwicklung genommen bis zum heutigen Tag. Und die ist ja auch immer noch nicht vorbei. Ich glaube, es gibt auch so einen Slogan, den ihr da habt, ne, der dazu passt. Und es ist euch ja gelungen auch, also Yellow hat, glaube ich, schon einen recht hohen Bekanntheitsgrad, ne, so als, ich sag mal, Commodity, ne, so als Stromanbieter, weil ihr da ja doch recht frech dann seinerzeit auch aufgetreten seid, ne? Und wie passt jetzt, und darüber wollen wir ja auch sprechen, weil gerade das, was ihr als Protagonisten jetzt hier geleistet habt, nämlich eine Zusammenarbeit eingehen zwischen einem etablierten Unternehmen, einem großen, ne, Teil eines großen Konzerns und Startups, ist ja das, was wir bei Antropia und der Impact Factory auch gerne immer anstreben, nämlich gerade diese Kooperation anzustiften. Ja, wie ist es bei euch dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, wir wollen das probieren mit einem Startup? Es gäbe ja sicherlich auch etablierte Unternehmen, die das Thema Kompensation in irgendeiner Art und Weise angehen. Ne? Warum ist es da bei euch genau zu dem Weg gekommen? Warum passt der gut zu Yellow eigentlich?
Ja, du hast die Brücke schon so halb gebaut, Oliver. Ich glaube, es gibt in der DNA von Yellow gibt es eben dieses unternehmerische Momentum, diese unternehmerische Dynamik eben, weil die Geschichte auch so ein bisschen so war, wie du gerade skizziert hast, 1999, die Liberalisierung des Strommarktes, Yellow als junges, wildes Unternehmen mit großem Marketingbudget, das ja es geschafft hat, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und das bis heute einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Und das ist für uns immer noch so ein bisschen in der Unternehmens-DNA verhaftet. Und da ist der Weg gar nicht so weit zu jungen Unternehmen, die vielleicht in einem anderen Kontext ähnliche Erfahrungen machen und ähnlich aufgestellt sind mit dem gleichen Drive, mit dem Yellow damals diesen Markt reingegangen ist. Das hat eine gewisse Sympathie für uns, würde ich mal sagen. Und deswegen waren Startups auch regelmäßig bei uns auf dem Schirm. Etablierte Anbieter gab es bei diesem Thema, auf das wir gleich, glaube ich, nochmal detaillierter eingehen werden, wo wir da zusammenkommen. Es geht da um einen Klimabeitrag, den Yellow entrichtet für Kundinnen und Kunden. Dass wir da gesagt haben, wir suchen uns jetzt einerseits ein Unternehmen, was unsere Ansprüche erfüllt. Wir wollten gerne einen Klimabeitrag haben, der besonders gut greifbar ist für die Menschen, der einen gewissen Grad an Konkretheit bietet. Das Thema Wald bietet sich da ja an und gleichzeitig aber hohe Qualitätsstandards erfüllt. Das war für uns als Unternehmen, auch als Teil eines Konzerns natürlich super wichtig, dass wir hier abgesichert sind, dass wir eine hohe Glaubwürdigkeit haben und dass wir da auch bis zu einem gewissen Grad so mit dem Grundton der Überzeugung rausgehen können und sagen können, das ist jetzt eine gute Sache. Und da hat sich Gesa und das ganze Unternehmen Pina Earth letztlich durchgesetzt und genau diesen Spirit, gute Energie, das, was Yellow auch ja vor sich herträgt, das konnten wir eigentlich auch finden bei Pina Earth und das hat uns letztlich auch begeistert und das hat dazu geführt, dass wir auch den Weg dann zueinander gefunden haben.
Ja, Patrick zieht Parallelen, Gesa. zwischen Yellow und eben eurer noch sehr jungen Entwicklung, zwischen Yellow in den Anfangsjahren und eben eurer, ne, jungen Entwicklung als junges Climate Tech Startup. Ja, und meint, dass ihr auch aus diesem Grunde eigentlich recht attraktiv für ihn und für Yellow seid. Wie attraktiv ist Yellow für dich, für euch? Also wie seid ihr denn eigentlich auf Yellow gestoßen? Was zeichnet Yellow für euch aus?
Ja, danke für die Frage. Als Startup ist es natürlich immer das Ziel, auch mit großen etablierten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Da hat man natürlich irgendwo die Herausforderung, dass große Unternehmen einen wiederum nicht wirklich kennen am Anfang. Am Anfang fängt man ja erstmal auf, das Ganze aufzubauen, Prozesse zu etablieren, Partnerschaften zu schließen. Und gerade bei großen Kooperationen mit Konzernen haben die natürlich auch wiederum Anforderungen an ihre Einkaufsprozesse, die für ein kleines Unternehmen erstmal herausfordernder sein können als in der Zusammenarbeit mit anderen kleinen Unternehmen, wo das, sage ich mal, alles recht schlank abläuft. Und ich denke, das hat absolut seine Richtigkeit, dass Ausschreibungen gemacht werden. Aber als Startup, denke ich, muss man dann auch erstmal gut überlegen, wie gut passen wir denn zu dieser Ausschreibung? Also ist es quasi das Ressourceninvestment für uns, was sofort übermäßig hoch ist, weil man ist ja nur, sage ich mal, ein kleines Team, das auch wert. Und das heißt, man muss einfach abschätzen, wie hoch sind die Chancen, dass man einfach ein attraktives Angebot mitbringt für dieses große Unternehmen. Und da hatten wir bei Yellow sofort ein sehr gutes Gefühl, weil wir eben genau auf das einzählen, also einmal die Qualität der CO2-Zertifikate, den regionalen Ansatz beim Waldumbau, also wirklich, sag ich mal, Wälder vor der Haustür, und da schon eine sehr hohe Passung gesehen haben. Deswegen haben wir gesagt, okay, gehen wir quasi auch in dieses gewisse Risiko für uns, den Aufwand zu betreiben, in der Hoffnung dann auch die Ausschreibung zu gewinnen. Und auch auf der, sag ich mal, Kommunikationsebene, rund um die Brand von Yellow haben wir sehr, sehr klar sehen können in der Außendarstellung, wie gut das zusammenpasst, und merken das eben jetzt auch in der Zusammenarbeit zwischen den zwei Teams, dass es hier beiden darum geht, transparent zu kommunizieren und auch quasi nicht zu übertreiben, was man macht, sondern einfach klar zu sagen, welchen Beitrag leisten wir. Und das konnte man natürlich auch von außen schon gut abschätzen, wie hoch die Passung da sein wird.
Das vielleicht, um da mal kurz drauf einzugehen, also die Passung Transparenz, das war uns auch ganz wichtig, ne, dass wir wirklich transparent darstellen können, was wir tun, dass wir sehr klar auch deutlich machen, was wir nicht tun, ja, also da die Grenzen auch von dem, was wir leisten können, klar abzustecken, aber auch mit Stolz das zu kommunizieren, was wir tatsächlich tun können, was wir tatsächlich tun. Und da hat Pina Earth echt eine, aus unserer Sicht, ja, eine sehr gute Art und Weise, diese Kommunikation auch rüberbringen zu können. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil wir als Unternehmen uns ja auch in einem regulatorischen Umfeld auch befinden, was sehr stark auf diese Themen auch zunehmend guckt. Und das auch mit Recht tut und eine Zivilgesellschaft, die da kritisch drauf schaut. Und weil ich diese Diskussion ja kenne und in meiner DNA, dass die verankert sind, war das für mich persönlich auch wichtig, dass wir das auch leisten können.
Ja, schön, dass du es ansprichst. Patrick, wäre meine nächste Frage gewesen, weil solche Kooperationen zwischen Corporates und Startups im ökologischen Bereich, ne, oft auch dahingehend hinterfragt werden, kann das Greenwashing sein und solche Dinge? Also, und da ist ja Transparenz mehr als hilfreich. Wie begegnet ihr dem Vorwurf vielleicht konkret? Vielleicht erstmal an dich, Gesa. Ihr sitzt ja in der Community durchaus, werdet ja auch von anderen ja angesprochen. Wie sehen die das und wie begegnet ihr solchen möglichen Vorwürfen, wenn sie überhaupt gestellt werden?
Ja, gerne, ich kann mal anfangen. Also ich glaube, was Greenwashing wird immer sehr schnell in den Raum gestellt. Das kommt eigentlich immer ziemlich schnell. Und ich glaube, der Fehler, der auch von manchen Unternehmen gemacht wird, ist einfach zu übertreiben, was sie tun. Und ich glaube, das Rezept gegen Greenwashing, also dass man quasi nicht angekreidet wird, ist eigentlich recht simpel. Man muss einfach transparent sagen, was man macht, und eben nicht übertreiben. Und das ist was, wo wir auch immer unsere Partner, also die Unternehmen, die wiederum in die Waldprojekte investieren, auch an die Hand nehmen, versuchen, Verunsicherung rauszunehmen, weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man aus Angst vor Greenwashing als Unternehmen dann nichts mehr tut. Weil das, finde ich, ist eigentlich auch eine Art von Greenwashing, zu sagen, ich habe jetzt Angst, hier was zu tun, und dass mir das dann irgendwie auf die Füße fällt, deswegen mache ich lieber gar nichts. kann wirklich nicht die Lösung sein. Und deswegen versuchen wir, an die Hand zu nehmen, Guidance zu geben, zu gucken, wie kann man das dann auch in der Außenkommunikation nutzen, weil das, finde ich, ist auch eine Variante. Das heißt tatsächlich Greenhushing, wenn Unternehmen investieren und dann aber nicht in die Außenkommunikation gehen. Und dadurch haben wir eben wiederum den Effekt, dass man auch gar keine Peer Group bilden kann. Also wenn man nicht sieht, was die anderen Tolles machen, dann kann ich mir davon auch nichts abschauen und dann kann ich mich auch nicht zusammentun. Und das ist eben auch was, was es zu vermeiden geht. Und genau, unser Rezept ist ja eigentlich recht simpel, einfach transparent das abbilden, was man macht. Und hier hilft es natürlich auch, dass wir durch den Einsatz von Technologie bei unseren Projekten auch sehr klar quantifizieren können, was denn die Effekte von dieser Investition in die Projekte sind. Also in Quadratmeter Wald, die umgebaut werden, oder eben auch Tonnen CO2, die gespeichert werden über die Projektlaufzeit.
Das würde mich interessieren, Gesa. Jetzt gibt es ja viele Aufforstungsprojekte. Viele, gerade die weiter entfernt sind von Deutschland, stehen ja auch ein bisschen in der Kritik, weil man sagt, ja, das überhaupt zusätzlich ist, was da geschieht, ne? Oder wie der Eingriff in der Natur da eigentlich aussieht und ob das Geld da tatsächlich landet. Wie begegnet ihr diesen Vorwürfen durch das, was ihr tut? Ne? Wir gehen sicherlich auf das Thema Digitalisierung vielleicht gleich noch tiefer ein, aber wie ist bei euch das Thema der Zusätzlichkeit eigentlich gewährleistet? Weil wenn man einfach nur sagt, ja gut, wir pflanzen jetzt hier an, also es darf ja nicht so sein, ne? Wenn ich mir vorstelle, ihr versucht ja den Wald umzubauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben zu viele Monokulturen in Deutschland, sind ja oft nur aus Nutzwäldern, ne? Wenn war mit meiner Family, das liegt ja auch nah hier öfter auch im Sauerland, ne? Und da erklärte mir da der Waldbauer, dass es irgendwie vor, weiß ich nicht, 250 Jahren gar keine Nadelwälder im Sauerland gegeben hat, sondern dass die eigentlich erst von Menschen dort hingepflanzt worden sind. Eigentlich waren das eher Laubwälder, ne? So. Und wenn man da jetzt dann durch so einen Wald durchgeht, dann wächst unten auf dem Boden ehrlich gesagt nicht allzu viel, ne? So in so einem Fichtenwald. Wie schafft ihr jetzt den Umbau des Waldes da, ne? So, wenn du da jetzt unten einfach irgendeine, weiß nicht, Buche, Eiche, was ihr da auch immer pflanzt, da jetzt hinsetzt, dann wird die nicht viel Chancen haben, weil da kommt ja sowieso kein Licht hin. Ne? Also wie wird gewährleistet, dass nicht erst, sind das Bruchwälder, wo ihr neu pflanzt, oder wie gestaltet ihr den Waldumbau, damit das tatsächlich zusätzlich ist, was ihr?
Ja, ich würde einmal kurz anfangen, noch ein bisschen was einfach zu der Situation von Wald in Deutschland zu sagen, weil das ist für uns ja der Grund, wieso Pina Earth existiert, also nicht nur in Deutschland, aber auch Europa. Und der Zustand von Wald hat sich leider tatsächlich auch während unserer Existenz als Unternehmen auch nochmal dramatisch verschlechtert. Also wir haben quasi jetzt nochmal deutlich mehr Grund zu existieren als vor knapp 5 Jahren, als wir das Unternehmen ausgegründet haben. Um dann ein paar Zahlen hinterzupacken, in Deutschland sind leider 4 von 5 Bäumen krank. Was bedeutet krank? Die sind quasi geschwächt durch den Einfluss des Klimawandels. Durch mehr Hitze werden sie quasi anfälliger für zum Beispiel Borkenkäfer. Und wir hatten bei uns auf unseren Präsentationsfolien hatten wir immer die Zahl 500.000 Hektar, die in Deutschland schon geschädigt sind durch den Klimawandel. Und wir mussten das jetzt kürzlich updaten, diese Präsentationsfolie, auf 2 Millionen Hektar Kalamitätsfläche, die stark geschädigt ist. Das ist laut der neuen Bundeswaldinventur, die jetzt rauskam, vor ein paar Monaten. Und das heißt, alleine in unserer Zeit als Pina Earth hat sich diese Situation leider sehr stark verschlechtert. Für 2025 wird jetzt wieder ein neues Dürrejahr vorhergesagt. Also die Situation oder der Druck auf den deutschen Wald ist sehr klar. Das heißt, es gibt hier sehr guten Grund, etwas zu tun. Jetzt könnte man entweder abwarten und diese Flächen werden dann absterben und dann kann man sie wieder aufforsten. Das ist aber tatsächlich deutlich, deutlich teurer, als jetzt proaktiv damit umzugehen und diese gefährdeten Monokulturen umzubauen. Und das ist eben das, was wir machen unter dem Stichwort Waldumbau, dass wir Waldbesitzern helfen, Monokulturen in biodiverse Mischwälder umzubauen und das Ganze eben durch Unternehmenspartnerschaften zu finanzieren. Weil das ist deutlich teurer. Es ist wirklich ein Umbauprojekt. Die Waldbesitzenden verpflichten sich auch tatsächlich auf 30 Jahre vertraglich, diesen Umbau durchzuführen. Also man sieht, das ist auch ein sehr starkes Commitment, also wirklich auch eine Umstrukturierung, eine Transformation von dem Business as usual. Und da ist es eben auch schön, um vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Thema Kooperation mit großen Unternehmen einzugehen, auch hier eine gewisse Sicherheit und Langfristigkeit auch den Waldbesitzenden wiederum bieten zu können, weil die in Risiko gehen, wenn wir dann sagen können, wir haben hier Unternehmen, die genauso langfristig dabei sind wie ihr, bringt das natürlich auch eine Sicherheit mit und mehr Waldbesitzenden, die sich dann auch trauen, dieses Projekt zu starten. Noch kurz dazu, wieso sind Monokulturen überhaupt anfälliger? Wie du schon richtig gesagt hast, Oliver, die wurden quasi gepflanzt, um möglichst viel Holz zu produzieren, mit relativ wenig Beachtung dafür, was das denn für einen ökologischen Impact hat. Und ich finde, man muss eigentlich gar nicht wahnsinnig viel von Wald verstehen. Wenn man so einen Wald sieht, der aussieht wie Streichhölzer, dann merkt man schon, das kann irgendwie nicht so ein ganz optimales, natürliches Waldbild sein. Und das ist eigentlich wie in ganz, ganz vielen Bereichen. Es ist einfach keine schlaue Risikomanagementstrategie, auf ein Asset zu setzen. Weil wenn der in Gefahr ist, dann ist mein komplettes Portfolio hinüber. Und das finde ich, ist immer ganz deutlich am Beispiel der Fichte. Die Fichte ist etwas, was der Borkenkäfer sehr liebt. Und wenn der eben kommt und da steht nur Fichte, dann hat er einfach eine super Zeit und macht diesen ganzen Wald hinüber. Und das Rezept dagegen ist Diversität, sowohl in den Spezies, also verschiedene Baumarten dort einzubringen, aber auch in der Altersstruktur, dass man eben nicht nur genau gleich alte Bäume da stehen hat, sondern auch sozusagen in der Y-Achse des Waldes eine Mischung hinbekommt, was dann zusätzlich vor Stürmen schützt, zum Beispiel. Und das ist das, was wir mit Pina vorantreiben, über eben eine sehr lange Zeit, und freuen uns, dass wir da auch die Waldbesitzer dafür motivieren können mittlerweile.
Ich hake da vielleicht direkt mal ganz kurz ein, weil das so das Ergebnis meiner Recherchearbeit im Vorfeld sozusagen war. Denn genau diese Themen, man merkt schon, wenn man da tiefer reingeht, das wird halt komplex. Und diese Komplexität, die muss man auch irgendwie einerseits durchdringen und andererseits schauen, dass man dann seine Schlüsse draus zieht. Und ein Beweggrund für uns zu sagen, wir bewegen uns ein bisschen weg von den internationalen Kompensationsprojekten, war eben, dass wir A, wussten, unseren Kundinnen und Kunden ist es wichtiger, was zu unterstützen, was bei ihnen vor der Haustür steht. Und Deutschland und Wald, das sind halt Dinge, die irgendwie zusammengehören und da gibt es eine emotionale Verbindung. Und nach dem, was Gesa ja gerade skizziert hat, man sieht, dem Wald geht es nicht gut. Ja, nicht nur in Form von immer aktuelleren Berichten, sondern einfach auch, wenn man durch den Wald geht, ja, wird einem bewusst, da hat der Borkenkäfer oder die Trockenheit ganz schön gewütet, ne, oder beides zusammen. Jetzt fällt mir erst auf, warum die ganzen Tannen wie so Zinnmännchen hintereinander aufgestellt sind, immer im gleichen Abstand. Dinge, über die ich mir als Kind nie Gedanken gemacht habe, aber wo ich ja eigentlich hier durch eine Plantage laufe, ne? Und nicht durch einen natürlich gewachsenen Wald. Und das ist was natürlich eine Geschichte ist, das wieder in einen Zustand zurückzudrehen, der naturverträglicher ist, der mehr Biodiversität zur Verfügung stellt, da rein zu investieren als Unternehmen, das ist einfach gut und wichtig und nachvollziehbar. Und da hat sich der Kreis dann sozusagen geschlossen und wir wussten auch Zusätzlichkeit, ein Wort, was du vorhin benutzt hast, Oliver, ne, dass die Dinge, die in diesen Projekten entstehen, wirklich zusätzlich entstehen. Das ist halt am besten überprüfbar, wenn du es vor der Haustür hast. Und weniger gut überprüfbar, wenn das irgendwo im indonesischen Regenwald ist, wo auch ganz viele Zwischenstationen drin hängen. Und das war für uns als Unternehmen eine Art von Risiko, weil das natürlich auch in der öffentlichen Diskussion immer klarer wurde, dass diese Projekte vielleicht nicht immer das leisten, was sie zu leisten versprechen. Und wir haben uns auch ganz klar dafür entschieden, das nicht als Kompensation sozusagen auch in die Kommunikation zu gehen und für uns da ein reines Kompensationsprojekt draus zu machen, dass wir sagen, wir haben hier so und so viele Emissionen, wir wollen die jetzt ausgleichen. Da kommen wir gleich nochmal zu, dass das trotzdem der Fall ist, dass wir das nutzen, diesen Kompensationsmechanismus, dass damit gerechnet wird. Aber wir wollen vor allen Dingen investieren. Und unabhängig davon, was wir jetzt an CO2 auszugleichen haben, wollen wir in die Erneuerung und Wiederherstellung deutscher Wälder investieren, damit die dem Klimawandel in seiner jetzigen Form und wie es sich auch weiterentwickeln wird, standhalten können und Menschen Freude am Wald haben können und das Ökosystem den Wald nutzen kann in Deutschland. Das war so der Gedankengang, wo wir uns ja getroffen haben.
Patrick, du hast ja schon gesagt, eigentlich ist es ja keine Kompensation, weil es ist ja ein Klimabeitrag. Ne? Der könnte auch 5 Euro sein, der könnte auch 1 Euro sein. Es geht nicht darum, irgendwas auszugleichen, glaube ich, bei eurem Ansatz, also im Grunde genommen geht es ja darum, dass ihr das jetzt nicht aus reiner Philanthropie macht, ne, sondern als Stromanbieter zu sagen, okay, das machen wir, ne, wenn ihr neuer Kunde werdet, ne, dann, so habe ich das verstanden, dann gibt's einen gewissen Beitrag an Pina Earth und mit diesem Geld wird dann was getan. Aber es wird nicht personalisiert, ne, so dass da irgendwie eine Baumpatenschaft oder sonst wie mit verbunden ist. Das machen ja Unternehmen auch ganz gerne, ne, so dass sie sagen, das ist der Bezug des Kunden zu einem relativ, ich sag mal, ja austauschbaren Produkt noch größer, in dem dann noch was aufgeladen wird. Wie macht ihr das genau, ne? Wie kommuniziert ihr das? Sagt ihr, ja, hier, guckt euch das auf der Website an, ne? So könnt ihr auf Pina Earth gucken, ne? Da, die machen tolle Sachen. Oder wie gelingt das eigentlich, diesen Bezug des Kunden zu dem, was mit seinem Geld, was er an euch zahlt, eben getan wird, damit es zum Mehrwert von Yellow, ich meine, wie gesagt, ihr macht das nicht aus Philanthropie, sondern auch, um attraktiv zu sein als Stromanbieter, ne? Gehe ich mal von aus.
Genau, das ist ja immer sozusagen zwei Seiten einer Münze, ne, dass man einerseits den Anspruch hat, natürlich auch für die Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, für die Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der man ja auch unterwegs sind. Yellow ist auch ein Gasanbieter. Natürlich haben wir da eine besondere Verantwortung, weil das nun mal zum CO2-Ausstoß beiträgt, wenn Gas in Haushalten verbrannt wird. Andererseits sind wir ein 100% Ökostromanbieter und müssen da halt schauen, dass wir uns irgendwo einerseits in der Balance bewegen, andererseits aber auch glaubwürdig uns für die Gesellschaft engagieren, ja, und gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Und deswegen ist dieser Investitionsgedanke einfach auch ein wichtiger, weil wir wissen, wenn wir mit dieser reinen Kompensationsgeschichte rausgehen und den Leuten erzählen, dieses böse Wort Klimaneutralität, ja, das man ja tunlichst vermeiden sollte in der Kommunikation, weil es einfach so gut wie nie herstellbar ist. Ja, man kann nicht irgendwas machen und sagen, ich produziere jetzt 100 Tonnen CO2 dadurch. Das ist aber alles überhaupt kein Problem, weil ich pflanze da ein paar Bäumchen und deswegen ist das jetzt klimaneutral, das Produkt, und man kann alles so weitermachen wie vorher. So ist es nun einfach nicht. Ne? Und wir befinden uns da auch auf einer längeren Reise, wo wir mal weggekommen sind, ganz am Anfang vom Atomstrom, weg vom von verschiedenen anderen Strommixen, jetzt hin zu einem 100%igen Ökostromanbieter, der natürlich über Herkunftsnachweise Ökostrom anbietet. Yellow ist eine Vertriebsgesellschaft. Wir haben keine eigene Erzeugung. Wir kaufen den Strom am Strommarkt. Aber das ist das, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten machen können. Und das möchten wir gerne glaubwürdig tun und einfach auch für das Klimathema sensibilisieren an dieser Stelle und natürlich Kundinnen und Kunden ein gutes Gefühl geben mit einem sehr konkreten Projekt.
So wie du den Prozess, Patrick, auch beschrieben hast, bei der Auswahl, ne, von Pina Earth, wie ihr recherchiert habt, analysiert habt, das zeigt ja auch ein neues Verständnis überhaupt von unternehmerischer Verantwortung, CSR-Management. Das heißt, Expertise wird eingekauft, jetzt in deiner Person beispielsweise, über Jahre lang in einer NGO gearbeitet, die auch tatsächlich in der Form so arbeitet, recherchiert, analysiert, kritisch drauf guckt, um eben das Richtige zu machen. Nun ist Pina Earth ein Unternehmen, das mit einer, ja, vielleicht auch sehr innovativen neuen Technologie an den Markt geht, im Rahmen ihrer digitalen Möglichkeiten ganz neue Lösungen entwickelt. Wie weit, also ich würde die Frage zweiteilen. Zum einen würde ich dich bitten, Gesa, das mal zu beschreiben, wie weit diese technologischen Tools eine Rolle spielen, was die bewirken, was den Unterschied macht zu anderen Climate-Tech-Startups, und dich, Patrick, bitten, darauf zu antworten, wie weit das eben auch für dich wichtig ist, dass dadurch eine gewisse Transparenz entsteht und Nachvollziehbarkeit.
Gerne. Ich würde einmal so ein bisschen ausholen, was heißt es denn überhaupt, ein Klimaschutzprojekt zu entwickeln? Also was muss man denn da eigentlich machen und wie kommt da am Schluss ein CO2-Zertifikat bei raus und welche Rolle spielt Technologie? Wälder sind ja hochkomplexe Ökosysteme. Das ist gar nicht so einfach zu berechnen, was dort passiert, wie man das verbessern kann und vor allen Dingen auch, wie der Klimawandel da jetzt eine Rolle spielt. Und Technologie hilft uns eben sicherzustellen, dass Unternehmen, die in diese Projekte investieren, auch einen echten Gegenwert bekommen. Und das wiederum können wir dann eben natürlich auch noch weiter in die Öffentlichkeit kommunizieren. Genau, und vielleicht kurz angefangen, wie funktioniert das bei großen internationalen Klimaschutzprojekten? Die wurden auch schon kurz angesprochen. Es gibt ja auf der ganzen Welt Waldschutz- oder Waldwiederaufbauprojekte. Das sind meistens sehr, sehr große Flächen, teilweise 10.000 bis 100.000 Hektar. Bei uns in Deutschland gibt es eigentlich keinen Waldbesitzer, der 100.000 Hektar überhaupt besitzt. Das heißt, hier hat man riesige Projekte. Es läuft dort auch vieles noch sehr, sehr manuell ab. Was aber dann auf so einer großen Fläche nicht so schlimm ist, da verteilen sich die Fixkosten ganz gut. Das ist dann auch irgendwie machbar. Dauert auch mal gut 2-3 Jahre, bis so ein Klimaschutzprojekt entwickelt ist. Also in der Summe ist es super teuer und nicht besonders effizient aufgebaut. Jetzt möchten wir das Ganze ja nach Deutschland bringen und hatten dann eben die Herausforderung, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr fragmentierte Besitzstruktur von Wald haben. Also es gibt ein paar Großwaldbesitzer, die aber tatsächlich auch im Vergleich zu internationalen Klimaschutzprojekten auch sehr, sehr klein sind. Also bei uns sind die Projekte eher, wenn es hochkommt, ein paar hundert Hektar und eben nicht 10.000 oder mehr. Das heißt, hier waren wir schon von der Herausforderung, dass wir uns angucken mussten, wie können wir Technologie denn nutzen, um das Ganze überhaupt kleineren Waldbesitzern zugänglich zu machen, damit man quasi die Kosten von dem Prozess der Klimaschutzprojektentwicklung so runterkriegt, dass wir denen hier diesen Zugang zum Markt ermöglichen. Das heißt, das ist der erste Einsatz von Technologie, um den Prozess günstiger zu machen und damit eben kleine Waldbesitzer ansprechen zu können. Gleichzeitig spielt der Einsatz von Technologie aber eben auch einen Qualitätsvorteil, weil wir hier durch die Prozesse das Ganze nachvollziehbar machen können, skalierbarer, weil es standardisierter abläuft. Das heißt, man hat nicht diese Kritikpunkte, die bei internationalen Klimaschutzprojekten oft kommen, dass man sagt, ja, die Baseline wurde vielleicht so und so gesetzt, damit mehr Zertifikate ausgegeben werden können. Das können wir durch standardisierte Prozesse abfedern. Ich würde jetzt einmal kurz nochmal reingehen, weil jetzt auch das Wort Zusätzlichkeit ein paar Mal gefallen ist, das vielleicht einmal nochmal kurz zu erklären, was es denn eigentlich bedeutet in einem Waldklimaschutzprojekt. Bei uns ist es so, in der Projektentwicklung fangen wir an mit einem Bestandswald. Wir fangen ja nicht an mit einer leeren Fläche, wo neue Bäume draufkommen, sondern mit einer Monokultur. Das bedeutet auch, wir müssen erstmal erfassen, wie viel CO2 ist denn schon auf der Fläche gespeichert, weil wir das am Schluss rausrechnen müssen. Den Wald gibt's ja schon, das heißt, dafür soll jetzt kein Unternehmen nochmal zahlen, sondern wir wollen ja was verändern. Das heißt, hier brauchen wir Inventurdaten, die bekommen wir meistens vom Waldbesitzenden, manchmal müssen wir die auch neu erheben. Und diese Inventurdaten, das ist im Endeffekt ein sehr, sehr, sehr großes Excel-Sheet, so kann man sich das vorstellen, wo eben für jede Zeile ein Baum beschrieben wird, Höhe, Alter und so weiter, und das über Stichproben erhoben wurde. Das übersetzen wir in einen digitalen Zwilling, digitalisieren das Ganze quasi. Ein digitaler Zwilling bedeutet einfach, dass in einer Datenbank der Wald beschrieben wird, wie er gerade dasteht. Und dann besprechen wir mit dem Waldbesitzer, was er oder sie denn tun möchte in dem Wald. Wir zwingen da auch niemand in irgendwelche Muster, sondern überlegen eben, okay, was ist möglich innerhalb eines 30-Jahres-Projekts? Welche Baumarten würden denn auch Sinn ergeben? Welche sind wissenschaftlich empfohlen, dass man die hier einbringt? Und was können wir hinbekommen in der Zeitachse? Und unser Job als Pina Earth ist dann diese Parameter, also der Plan der Bewirtschaftung in eine sogenannte Waldwachstumssimulation, die wir quasi mitgebaut haben, einzufügen. Dort sind auch Klimaszenarien vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung mit eingepflegt, weil wir uns eben angucken wollen, nicht nur, wie entwickelt sich der Wald über die nächsten 3 Jahrzehnte, wenn alles gleich bleibt, sondern es wird ja nicht alles gleich bleiben. Wie steht der Wald denn da und welche Überlebenschancen hat diese Baumzusammensetzung denn auch, wenn sich die klimatischen Bedingungen in diesem spezifischen Bundesland auch verändern? Das heißt, das ist eine recht komplexe Datenaufgabe irgendwo und da kommt eben der, auch würde ich sagen, der Kern von unserer Innovation mit rein, dass wir das ja machbar machen, diese Simulation. Und zum Thema Zusätzlichkeit, diese Simulation wird eben zweimal durchgeführt. Einmal für dieses geplante Waldumbauszenario, wo man sich anschaut, wie viel mehr CO2 kann man denn speichern, wie stabiler ist der Wald dann innerhalb der Laufzeit. Und dann berechnet man das Gleiche nochmal mit einem sogenannten Business as usual Case. Und hier schauen wir uns an, wie verhält sich denn ein durchschnittlicher Waldbesitzer für diese Besitzform, also privat oder staatlich, in diesem Bundesland. Und diese Daten kommen nicht von uns, von Pina Earth oder dem Waldbesitzenden, sondern aus der Bundeswaldinventur. Und das ist eben wichtig, hier eine Unabhängigkeit zu schaffen, damit nicht wir als Unternehmen oder der Waldbesitzer oder jemand, der involviert ist, irgendeine Incentivierung hat, diese Daten in ein oder andere Richtung zu beeinflussen. Und das ist ganz wichtig, dass wir hier eben eine Trennung haben von uns und diesem Business-as-usual-Case. Das heißt, wenn wir dann die Simulation zweimal durchgeführt haben, haben wir im Endeffekt zwei Kurven, die anzeigen, wie viel CO2 wird durch Waldumbau gespeichert und wie viel wird in dem Business as usual Case, also eine weitere Bewirtschaftung der Monokultur, gespeichert. Und nur die Differenz aus beiden darf dann als CO2-Zertifikate, also in Tonnen CO2, ausgegeben werden. Das, was das Business-as-usual-Szenario betrifft, wird rausgerechnet. Und das bedeutet eben die Zusätzlichkeit bei CO2-Zertifikaten.
Da habe ich eine kurze Frage, Gesa.
Gerne.
Wenn ich verstehe, gleich noch zu dir, Patrick, ne? Aber ich verstehe die 2,50 Euro pro Neukunde, die jetzt beispielsweise von Yellow kommen, die bekommt ihr und die investiert ihr dann in solche Art von Projekten, ja, so, die du gerade beschrieben hast. So, jetzt hat ja eine Tonne CO2 einen Preis, ne? Der schwankt zwar, aber gut, ich weiß nicht, wo er gerade liegt, das weißt du sicherlich besser, Gesa, als Fachfrau. Wo gerade der...
Ja, ich kann gerne dazu was sagen. Es gibt tatsächlich, wir sind auf dem, da muss ich nochmal einmal kurz einen Schritt zurückgehen. Es gibt mehrere Märkte für CO2-Zertifikate. Es gibt auch verschiedenste staatliche, also Compliance-Märkte. Der bekannteste ist wahrscheinlich der EU-ETS, Emission Trading Scheme. Und das könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht von diesem Preis sprichst, der mal zwischen 80, 100 Euro schwankt, wo Unternehmen teils gesetzlich verpflichtet sind, dort eben zu handeln. Oder also zu kaufen, zu verkaufen, je nachdem, ob sie es geschafft haben, ihre Emissionen zu reduzieren. Auf diesem Markt spielen wir nicht mit, noch nicht. Könnte sein, dass sich das in Zukunft mal Märkte dort auch verschmelzen. Aber wir sind mit Pina Earth auf dem sogenannten freiwilligen Zertifikatsmarkt unterwegs. Das bedeutet, Unternehmen sind nicht verpflichtet, sondern in einer quasi Selbstverpflichtung möchten sie partizipieren und mehr beitragen. Also da ist auch schon wieder dieses Wort Klimabeitrag, passt da gut dazu. Das heißt, es gibt hier in dem Sinn streng genommen keinen fixen CO2-Preis. Und dann ist es eher, würde ich sagen, also eine kaufmännische Frage, wie gestaltet sich denn dann so ein Preis? Also einmal Angebot und Nachfrage, ganz klassisch, aber eben auch von der Kostenseite. Also was braucht ein Waldbesitzer denn mindestens, um überhaupt die Waldumbaumaßnahmen umsetzen zu können? Das ist dazu sozusagen, würde ich sagen, so das Minimum, was er oder sie dann auch braucht, damit das Projekt funktioniert.
Ich hätte jetzt auch eine Nachfrage und Patrick, ganz wichtig, dass du natürlich gleich auch was dazu sagen kannst, aber auch zum Verständnis. Es ist am Ende entsteht der Preis aber dann doch aus dem Vergleich von unterschiedlichen Wachstumssimulationen und ist irgendwo eine Prognose, ja? Und da bestimmte Parameter werden festgelegt und so könnte er sich sehr wahrscheinlich dann auch entsprechend entwickeln. Aber wie das in 30 Jahren tatsächlich aussieht, das kann man natürlich nicht vorhersagen, nicht wirklich vorhersagen. Man kann nur mit gewissen Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und das war ja eine der Kritiken, glaube ich, auch an diesem ganzen Zertifikatenhandel und Kompensationsgeschäften, dass solche Prognosen mitunter manchmal auch, vorhin fiel das Wort übertrieben, ne, auch übertrieben wurden und nicht so schön, jetzt wie du hast natürlich schön dargelegt, mit euren Möglichkeiten sehr differenziert vorzugehen. Ne? Das ist sicherlich schon ein starker Unterschied zu anderen möglicherweise Prognosen-Tools, die da verwendet werden. Aber es bleibt am Ende eine Prognose. Hast du dazu irgendeine persönliche Haltung oder Entgegnung, dass das auch kritisiert werden kann?
Kann ich gerne darauf eingehen. Also das ist, glaube ich, immer ein Thema, wo man, finde ich, gerade im Klimaschutzbereich manchmal so ein bisschen dieses Bedürfnis nach absoluter Wahrheit oder absoluter Sicherheit irgendwo in den Raum kommt und dann oft Unternehmen oder manchmal auch Individuen in so eine Art Analysis Paralysis verfallen. Also quasi von der ganzen, weil das sind ja auch super komplexe Zusammenhänge im Klimaschutz und dann irgendwie davon überfordert sind und das Richtige machen wollen und man kann die Zukunft nicht vorhersagen und dann teils einfach darauf zurückfallen, nichts zu tun. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die große Gefahr. Deswegen ist unser Job eher damit umzugehen mit einer Unsicherheit, weil natürlich eine Zukunftsprognose ist eine Prognose. Wir können da quasi nach bestem Wissen und Gewissen Modelle bauen, aber wir können natürlich nicht mit einer hundertprozentigen Sicherheit sagen, dass es ganz genau so sein wird. Und um mit diesem, um damit umzugehen, das heißt, in dieser Waldwachstumssimulation sind viele quasi Wahrscheinlichkeitsmodelle mit drin. Gibt es einmal auf der technischen Ebene einen Weg, wo man dieses ganze Modell, die Modellierung, die zwei Szenarien, die ich beschrieben habe, quasi hunderte oder tausende Male durchlaufen lässt, das nennt sich Monte-Carlo-Simulation, und dann eben guckt, wo nähert sich das im Durchschnitt an. Das ist jetzt rein auf der technischen Ebene ein Weg, mit diesen Wahrscheinlichkeitsmodellen umzugehen. Und dann gibt es in dem Regelwerk der CO2-Zertifikate noch ganz explizit für dieses Risiko Vorgaben, wie man damit umgeht. Das eine ist die sogenannte Konservativität, dass immer, wenn man jetzt zwischen zwei Parametern, zwischen zwei Modellen auswählt, immer das nimmt, wo weniger Zertifikate am Schluss rauskommen. Dass man eben immer auf der sicheren Seite ist, lieber zu wenig ausgegeben zu haben als zu viel. Und dann gibt es nochmal obendrauf ein Zusatzsicherheitskonzept, das nennt sich Risikopuffer oder Risikoreserve, wo von jedem Projekt nochmal ungefähr 15% der Zertifikate, die ausgegeben werden können, zurückgelegt werden und tatsächlich nie verkauft werden, um auch dafür nochmal eine Zusatzsicherheit zu geben für ja Zukunftsthemen, die eben nicht zu 100% vorausgesagt werden können. Also dass man hat da viele Mechanismen sich überlegt, um mit dieser Sicherheit und diesem Risiko quasi umzugehen.
Klingt gerade so, als würde der deutsche TÜV hierüber sehr begeistert sein über die Art, wie er das macht. Patrick, wart ihr ebenso begeistert?
Ja, ich kann das vielleicht ganz gut zu einem, ja, ganz kurz, ganz gut abbinden oder einbinden in unsere Entscheidungsfindung, weil der geneigte Zuhörer wird merken, es ist nicht ganz unkompliziert, die ganze Geschichte. Und die kann ich natürlich so meinen Kundinnen und Kunden nicht erzählen. Ja, also ich kann in der Tiefe, kann ich das nicht so kommunizieren. Aber was ich tun kann, ist sagen, das ist eine glaubwürdige Geschichte, nämlich genau aus diesem Grund, die Gesa gerade dargelegt hat, dass man mit der Technologie, und das war ja deine Nachfrage, Dirk, die zur Verfügung steht, die Pina Earth auch einsetzt, wirklich auf diesem Detailgrad nachweisen kann, dass das, was getan wird, auch Wirkung entfaltet. Und das war für uns halt wirklich wichtig. Und das ist für mich persönlich auch sehr wichtig, weil das auch markenbildend ist, sowas. Ne? Also, dass man nicht mit irgendwas rausgeht und dann sagt, ja, das ist alles hübsch angepinselt und schaut mal. Bei näherem Hinschauen wird es dann vielleicht doch nicht ganz so schön bunt, wie man es dargestellt hat. In diese Falle wollten wir nicht treten. Und das wollten wir auch bis zu einem gewissen Grad korrigieren, weil über die Jahre klar wurde, wir haben ja auch in internationale Klimaprojekte investiert, wo aber klar wurde, dass dieser Detailgrad eben nicht nachweisbar ist. Und da wollten wir uns verbessern und diese Verbesserung mit einem neuen Partner in dieser Sache zu erzielen. Und diese ganzen technischen Diskussionen, ja, die wir gerade so ein bisschen gehört haben, die haben wir alle gehabt waren dann, nachdem das einmal so ein bisschen sacken lässt, ne, und dann bewertet und sagt, ja, okay, alles klar, das macht Sinn, haben dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir vertrauen dem, ne, weil es eben so transparent nachprüfbar ist. Und das können wir erzählen auf der Homepage, da fragst du ja vorhin nach, Dirk, auch mit sehr genauen projektspezifischen Infos, ja, wo man auch reinzoomen kann. Man sieht ganz genau, wie groß das Waldgebiet ist in der Benfe in NRW oder irgendwo in Brandenburg und kann sich das ganz genau anschauen. Und man kann da auch hingehen, ja, wenn man da in der Nähe wohnt, sich das angucken. Das hat natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Dimension an Glaubwürdigkeit, als das woanders der Fall wäre.
Jetzt ist ja das, was normalerweise, wenn man Ecosia kennt, ich vermute mal, dass die meisten unserer Zuhörenden Ecosia als Suchmaschine auch kennen, wo ich ja direkt sehe, was mein Suchverhalten an neuen Bäumen pflanzt. Zumindest läuft da oben irgendwie so ein Ticker, ne? Und da kommen immer mehr Millionen Bäume dazu und dann fühle ich mich irgendwie selbstwirksam. Ja, so, wie viel ich dazu auch beigetragen habe. Und jetzt sagst du, Gesa, und das ist auch sehr nachvollziehbar, ne, durch die Simulationen ist es wissenschaftlich sicherlich hochvalide, das, was ihr tut, aber es ist weniger anfassbar, selbst wenn es Wälder in Deutschland sind, ne, ist es eine Simulation, die, wie der Patrick richtigerweise sagt, der normale Stromkunde nicht versteht, weil er natürlich da nicht im Thema ist, ne? So, weil ihr ja eigentlich ein B2B-Geschäftsmodell habt, ne? Also üblicherweise, ne, verkauft ihr an Unternehmen Kompensation, ne? So, da ist natürlich auch die genaue Berechenbarkeit, ne? Das ist mein Fußabdruck, ne? Und den hätte ich gerne jetzt kompensiert und dann wird ja auch viel modelliert und berechnet und sonst wie. Darum geht's ja jetzt bei dem Klimabeitrag. Jetzt weniger, also verstehst du, worauf ich hinaus will, Patrick, dass man sagt, man will letztendlich man will Yellow dann auch als relevanten Partner, Stromanbieter letztendlich auch aufstellen und wählt jetzt ein Projekt, was gerade nicht sagt, hier, ne, guck mal, mit du wirst neuer Stromkunde und dafür pflanzen wir für dich 3 Bäume und die kannst du dir sogar angucken. Ja, so, das ist ja jetzt gerade nicht das Modell von Pina Earth, nicht unmittelbar, sondern na, wie gelingt es für euch? Ich bin gerade hier auch auf eurer Website, guck mir das an, zum Projekt Dashboard und dann taucht man da tief ein und dann kann ich da reinzoomen. Aber diese Unmittelbarkeit von okay, das habe ich jetzt geschaffen, ist nicht so da wie jetzt bei Ecosia. Oh, guck mal hier, mein Suchverhalten, da habe ich schon 4 Bäume gepflanzt jetzt irgendwie. Wo auch immer. Ja. Ne, aber ja.
Ja, ich glaube, also das ist so ein bisschen Betrachtungssache. Wenn du das brauchst, sage ich mal als Kunde, dann musst du bei so einem Baumpflanz-Event mitmachen. Da hast du das direkt, ja, das hast du bei Ecosia so auch nicht. Das ist auch eine gute Sache, ich kann das empfehlen. Ja. Oder was ich zu Hause im Garten, wenn man einen hat, einen Baum pflanzen, das ist immer gut. Am besten eine alte Apfelsorte oder so, die klimabeständig ist. Muss man aber 2 oder 3 Bäume wachsen, habe ich gelernt, weil die befruchten sich nicht alleine. Ja. Da müssen schon ein paar mehr Bäumchen rein, um die Äpfel tragen. Aber nee, wieder zur Sache. Klar, es hat einen Abstraktionsgrad. Ne? Ich glaube, das ist das ja, worauf du hinaus willst. Und den versuchen wir so klein wie möglich zu halten, in dem Spannungsfeld sinnvolles Projekt, auf Langfrist angelegte Maßnahme, trotzdem aber nachvollziehbar zu so einem Grad, dass du auch hingehen kannst und auch den Förster anrufen könntest in der Theorie und fragen, ja, wie sieht's denn aus jetzt gerade, ne? Wie ist denn der Umbaugrad oder wie läuft's denn generell und wo ist das genau? Und klar muss man da so eine gewisse Kompromisse eingehen, weil es eben diesen Abstraktionsgrad hat. Aber was hängen bleiben soll bei den Menschen ist, ihr seht, die Wälder in Deutschland haben ein Problem. Wir engagieren uns glaubwürdig dafür, dass dieses Problem Stück für Stück gelöst wird. Und das machen wir mit einem guten, leistungsfähigen Partner. Und ich glaube, das funktioniert auch.
Vielleicht gibt's ja irgendwann einen eigenen Yellow-Wald dann.
Ne? Ja, die Idee kam schon auf. Mal gucken, ob das geht. Gesa, ich weiß nicht, ob wir den dann gelb irgendwie einfärben müssen. Ich glaube, das zerstört dann wieder die Biodiversitätsthemen. Aber ja, wer weiß, vielleicht, wenn wir ein paar Jahre drin sind, ne, vielleicht haben wir dann genug Volumen, um so ein kleines Yellow-Wäldchen mit einer zumindest wehenden Yellow-Fahne irgendwo zu platzieren.
Ich denke, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Vielleicht noch ein Satz zu dem Thema Baumpflanzen. Wie du schon sagst, Oliver, es ist, glaube ich, aus der Endkundenperspektive teilweise ein bisschen greifbarer, aber aus der ökologischen Perspektive sagt es eben leider gar nichts über das Ökosystem aus, weil ein einzelner Baum, man weiß jetzt nicht, wird der jetzt wieder in eine Plantage gestellt, neben eine andere Fichte, die genauso aussieht. Und unser Konzept zielt einfach auf einen ganzheitlichen Waldumbau ab. Und ja, wir haben auf jeden Fall immer wieder diese Herausforderung, dass wir selbst, sage ich mal, technisch sehr tief drin sind, auch natürlich eine gewisse Begeisterung für diese Details haben und uns dann immer wieder so ein bisschen, sage ich mal, wieder nach oben ziehen müssen und gucken müssen, wie kriegen wir das denn jetzt einfach kommuniziert, auch für jemand, der jetzt nicht Zeit hat, sich eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Thema Zusätzlichkeit auseinanderzusetzen, trotzdem zu sehen, dass diese Qualität eben wichtig ist. Und wie Patrick schon gesagt hat, da arbeiten eben einerseits auch unsere Teams gemeinsam dran zu überlegen, wie können wir das denn jetzt auch für Yellow-Kunden, Kundinnen transparent darstellen. Die ganzen Daten, die wir sammeln, übersetzen wir in Dashboards, also quasi digitale Möglichkeiten, die Projekte kennenzulernen, was, glaube ich, auch ein sehr schöner Weg ist, zu sehen, welchen Impact man dann als Kunde oder Kundin auch hat.
Ich finde übrigens, was bisher vielleicht noch zu kurz kam, eine Qualität auch besonders überzeugend, dass der Wald, so wie er eigentlich sein sollte als Mischwald, ne, als lebender Organismus von vielfältigen einzelnen Organismen und all diese Dinge, so wie wir uns den Wald auch romantisch vorstellen und der auch ökologisch viel gesünder ist, dass es einfach solche Wälder geben soll. Ne? Das finde ich eigentlich auch ein sehr starkes Bild. Nur mal so ein Gedanke von mir dazu. Wir sprachen gerade von Prognosen und Wachstumssimulationen. Hast du gesagt, dass das 30 Jahre sind, die ihr hochrechnet? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja.
Okay, dann hätte ich jetzt zum Schluss unseres Podcastes eine Zukunftsfrage. 30 Jahre weiter, 2000, dann war 2055, ne? Oliver, du weißt, ich kann nicht gut rechnen. Schon. 2055. Wo seht ihr eure Organisation in 30 Jahren? Pina Öss, wo steht ihr dann, ne? Wenn ihr die ersten, 30 Jahre später, ne? Dann könnt ihr ja zurückblicken auf eure Erfolge. Was seht ihr dann? Und Patrick, nach 30 Jahren, 2055, wo steht Yellow dann mit seinem ganzen Engagement für eine nachhaltige Zukunft?
Ja, wenn wir in 2055 sind, dann haben wir hoffentlich schon seit 5 Jahren das EU-Net-Zero-Ziel erreicht. Und ich würde sagen, dass es mich persönlich sehr, sehr stolz machen würde, wenn wir mit Pina Earth einen Beitrag zu dieser Erreichung geleistet haben, eben nicht nur in Deutschland Waldprojekte gestartet und umgesetzt zu haben, sondern in ganz Europa. Das ist auch explizit unser Ziel. Wir sind bisher sehr fokussiert auf Deutschland gewesen, einfach mit dem Ansatz, erstmal eine Sache richtig, richtig gut machen und dann in weitere Länder zu expandieren. Aber wenn ich jetzt quasi aus 2055 zurückschauen müsste, dann hätten wir in der Zeit eben mehrere Millionen Tonnen CO2 gespeichert durch unsere Arbeit und einen signifikanten Beitrag gegen den Klimawandel geleistet.
Ja, ich versuche mich mal anzuschließen. 30 Jahre, das ist einerseits eine lange Zeit. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Energiewende und die Transformation des Energiesystems auch einen großen Teil dieser Zeit brauchen wird, bis wir soweit sind, weil die Infrastruktur, die wir brauchen, einfach lange Vorlaufzeiten braucht, weil wir schauen müssen, dass wir unser ganzes Energiesystem ja umkrempeln. Und das ist nicht damit getan, dass man, ein paar Solarparks und ein paar Windparks hinstellt. Und das ist schon eine Menge Arbeit. Als Teil vom ENBW-Konzern ist das der Hauptteil der Arbeit, der Konzern an dieser Stelle ja leistet. Aber ich hoffe, dass Yellow seine Lebenszeit dann verdreifacht haben wird. 25 Jahre haben wir jetzt, das heißt nochmal zweimal Yellow-Lebenszeitalter hinten drauf. Und dass wir dann vielleicht so eine Art von rundum sorglos Energieanbieter sein werden, der Projekte unterstützt oder vielleicht sogar auch selber kultiviert, die vielleicht auch Senkenprojekte sind, weil bis dahin werden wir die Energiewende in allergrößten Teilen hoffentlich abgeschlossen haben und sowieso 100% erneuerbare Energien oder fast 100% erneuerbare Energien im deutschen Netz haben. Aber dann wird es darum gehen, auf einen Pfad zu kommen, wo wir Senken haben, die CO2 speichern, wo wir es schaffen, wieder von der hohen CO2-Konzentration runterzukommen, die wir in der Atmosphäre haben. Und das fände ich spannend zu überlegen, wo da unser Job sozusagen dabei ist und gleichzeitig eben ein weiterhin guter, persönlicher, mit guter Energie geladener Anbieter zu sein, der Lust auf Zukunft macht, Lust auf Aufwind für unsere Kundinnen und Kunden.
Glaubwürdiger Klimaschutz braucht komplexe Verfahren, Transparenz und Technologie und Kooperation, die mehr ist als Imagepflege. Dass das gelingen kann, das haben heute Patrick Bottermann von Yellow und Gesa Biermann von Pina Earth eindrucksvoll dargelegt. Ganz herzlichen Dank, Gesa, Patrick, für diese für uns sehr lehrreiche Stunde und weiterhin viel Erfolg für eure Zusammenarbeit.
Vielen Dank an euch.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.